Wir sollten uns heute ein bisschen beschäftigen damit, wie gut oder schlecht Baden tatsächlich dasteht.
Es ist einfach nur wichtig, dass man mit den Hausaufgaben beginnt und jetzt nicht sozusagen in dem stecken bleibt, in dem wir uns derzeit befinden, nämlich im Schlechtreden. Bei manchen Zahlen ist Baden durchaus im oberen, kann man schon fast sagen, Spitzenfeld.
Stadt und Stimme.
Der Politik-Podcast für dein Baden.
Herzlich willkommen beim Podcast Stadt und Stimme, der Politik-Podcast für dein Baden. Mein Name ist Sabine Macher, ich bin Gemeinderätin in Baden und der Host der heutigen Folge, die sich um die Gemeindefinanzen drehen wird. Ich darf dazu sehr herzlich Andreas Parer begrüßen. Herzlich willkommen. Du warst der Gemeinderat in Baden von 1995 bis 2015 und auch der erste Finanzausschussvorsitzende in Baden. Vorher gab es das gar nicht. Seit 2015 bist du freiberuflich Experte und Berater für Gemeindefinanzen. Ich darf auch auf dein Sachbuch verweisen für die besonders Interessierten. Finanzen managen in österreichischen Gemeinden, das in der dritten Auflage im gut sortierten Buchhandel und auch als E-Book erhältlich ist. Du kennst also Baden nicht nur besonders gut und von innen, du bist auch sehr viel herumgekommen und hast daher auch den Vergleich, wie es anderen Gemeinden so geht. Und ein bisschen Innensicht und Blick über den Tellerrand ist, glaube ich, heute für unsere Zuhörenden besonders interessant. Und wir sollten uns heute ein bisschen beschäftigen damit, wie gut oder schlecht Baden tatsächlich dasteht. Derzeit wird ja Baden in den Medien als marode dargestellt, die Finanzlage sei völlig aus dem Ruder geraten. Und ich denke, wir könnten uns heute gemeinsam ein Bild darüber machen, wie die Lage tatsächlich ist und was für Maßnahmen anstehen. Möchtest du uns vielleicht einmal so einen generellen Eindruck über Baden geben?
Ja, also ich kann gleich mal vorwegnehmen, so unglaublich dramatisch, wie man hört und wie das hier sozusagen jetzt die Runde macht, gerade in der Stadt, ist es definitiv nicht. Es lohnt also schon auf jeden Fall immer ein differenzierterer Blick in die Zahlen und es hängt natürlich bei Finanzzahlen immer sehr stark davon ab, auf welche Zahl man fokussiert. Wenn man vielleicht ganz zu Beginn uns auch so ein bisschen nur einführend so die Geschichte des Haushaltsrechts anschaut, es war ja jahrzehntelang so, dass man ausschließlich nur auf den Kontostand geschaut hat. Man hat sich also nur angeschaut, wie viel Geld liegt am Konto und dementsprechend ist halt eine einzige Zahl bei allen sehr stark verankert und das ist der Schuldenstand. Natürlich ist der Schuldenstand nicht unwichtig, man muss da schon drauf schauen. Ich sage immer gerne, der Schuldenstand ist ein Indikator, also ein Symptom sozusagen, aber keine Ursache. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Schuldenstand kann in einer bestimmten Höhe das eine oder das andere sein. Und ich plädiere halt immer sehr stark dafür, sich nicht ausschließlich nur auf diese eine Zahl zu fokussieren. Und wenn man da natürlich ein bisschen weiter schaut und sich andere Zahlen sieht, dann merkt man halt schon, dass es auch in Baden durchaus gute Zahlen gibt, bestimmte Dinge relativ gut aufgestellt sind und vor allem im Vergleich zu anderen Gemeinden definitiv sogar besser. Bei manchen Zahlen ist Baden durchaus im oberen, kann man schon fast sagen, Spitzenfeld. Und da ergibt sich dann einfach eine differenziertere Lage.
Das klingt ja jetzt schon ein bisschen anders, als man das so langläufig liest. Können wir da vielleicht ein bisschen näher auf Kennzahlen und Vergleichszahlen eingehen?
Ja, also ich denke, wenn man jetzt lang genug schon sozusagen die schlechte Botschaft gehört hat, kann ich ja auch jetzt mal versuchen, eine gute Botschaft zu bringen. Also die Vermögenslage, die ist in Baden auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich da mal kurz auf meine Tabelle spicken darf, wir haben in Baden insgesamt ein Vermögen von über 230 Millionen Euro. Und da ist aber jetzt nur die Stadt Baden als solches gemeint, da reden wir noch nicht von den ausgelagerten Gesellschaften, in denen ja gerade in Baden mit der Immobilien Baden GmbH auch sehr viel Vermögen ausgelagert ist. Das heißt, an sich ist es ja so, dass die Stadt für das, was sie investiert hat, wofür sie ihr Kapital eingesetzt hat, auch sehr viel da ist. Es ist ja Substanz da und wenn viel Substanz da ist, dann ist natürlich der Schuldenstand in einer anderen Relation, als wenn eben vergleichsweise wenig Substanz da ist. Das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Wenn man sich vorstellt, man hat sein Einfamilienhaus und das ist 1 Million Euro wert, dann werden natürlich 100.000 Euro Schulden ein anderes Gewicht haben, als wenn ich nichts habe und 100.000 Euro Schulden. Dann spricht man natürlich auch von einer Überschuldung, klarerweise. Also ein und derselbe Schuldenstand kann ja völlig verschiedene Sachen sagen. Und gerade in Baden ist es so, dass eben der Schuldenstand, wenn man den in Relation zum Vermögen setzt, er in Summe nur 14,3% beträgt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Quote im Vergleich zu anderen Städten.
Was haben denn andere Städte in vergleichbarer Größe?
Ja, also wenn man, ich habe mir einfach jetzt hier nur ein paar Bezirkshauptstädte markiert, also beispielsweise, wenn man hernimmt, Leoben hat 27% Fremdkapitalquote, in Braunau am Inn haben wir 20, in Hollabrunn haben wir 36. Wels wird ja auch immer wieder gerne zitiert, dass die haben sogar 55% Verschuldensquote. Also deren relativer Schuldenstand ist dreimal so hoch als der der Stadt Baden. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass die Stadt Wels schon vor dem Konkursrichter steht. Also man sieht schon, dass man auch mit solchen Quoten durchaus wirtschaften kann. Das muss also jetzt, ich sage jetzt nicht, dass es nicht dort auch die, vermutlich, Wels habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber natürlich wird es dort die eine oder andere Hausaufgabe zu erledigen geben, so wie bei uns natürlich auch. Aber grundsätzlich kann man auch mit Schuldenständen leben, die noch deutlich höher sind als in der Stadt Baden.
Also auf der Vermögensseite, und ich glaube, das kennt ja auch jeder Badener, wenn man durch unsere schöne Stadt geht und den großen Immobilienbestand sieht, den wir auch in Schuss halten müssen, schauen wir also im Vergleich relativ gut aus. Was wären denn Kennzahlen, wo du sagst, das ist eher ein wenig besorgniserregend?
Ja, also es ist natürlich schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich klar, wenn man versucht, in die Details hineinzuschauen, dass Baden grundsätzlich tatsächlich eine Verlustgemeinde ist. Und das war es auch schon in den Jahren, wo man gesagt hat, Baden ist noch eine reiche Stadt. Ich habe mir gerade jetzt in Vorbereitung auf unser heutiges Treffen ein bisschen versucht, in die Vergangenheit zu kramen und habe da mitgenommen den letzten Rechnungsabschluss der ÖVP-Alleinregierung, der also im Dezember 2009 beschlossen wurde. Und wenn man da in die Zentralbilanz reinschaut, und da muss man dazu sagen, das ist ganz lustig, damals war ja ein anderes Haushaltsrecht, die Gemeinden hatten noch gar keine Bilanzen. Baden war, glaube ich, die einzige Stadt, die damals überhaupt eine hatte. Das geht zurück auf die Tradition des jeweiligen Kammeramtsdirektors, der in Baden das sozusagen freiwillig gemacht hat. Und wenn man da heute reinschaut, 15 Jahre später, 16 Jahre später, sieht man auch hier schon einen Verlust von 550.000 Euro. Das ist jetzt durchaus schon relevant, ne? Weil das heißt, dass seit damals jährlich das Nettovermögen um eine halbe Million Euro abnimmt. Es hat nur lustigerweise damals einfach niemand interessiert. Man war damals noch im alten Haushaltsrecht verankert. Man hat sich ausschließlich die Bankschulden angesehen. Die waren zu diesem Zeitpunkt relativ gut. Und wenn man dann die Geschichte vorwegnimmt, das war ja dann die Zeit, wo ich 5 Jahre auch den Finanzausschuss leiten durfte, da haben wir dann natürlich festgestellt, dass aufgrund dieser Kennzahl tatsächlich auch was passiert. Also wenn man Nettovermögen verliert, das sieht man zwar jetzt nicht gleich am Kontostand, und viele sagen daher auch, naja, das steht ja nur am Papier, das ist eine Ausgleichsbuchung oder wie auch immer. Ausgleichsbuchung heißt das sogar im offiziellen Handbuch der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung. Aber es sagt natürlich schon etwas aus, wenn man Nettovermögen verliert, nämlich dass man künftig Schulden machen wird müssen. Und genau das war ja damals die Situation. Man musste eben dann, um die Gemeindewohnungen zu sanieren, blieb gar nichts anderes übrig. Also man hat sozusagen die Schulden bei der Bank gemacht. Wenn man den Ergebnishaushalt, heute heißt das Ergebnishaushalt, wenn der negativ ist, macht man die Schulden nicht entweder bei der Bank oder beim eigenen Vermögen. Und da nutzt es nichts, wenn ich dann bankschuldenfrei bin oder um jeden Preis zurückzahle, wenn mir das Vermögen verfällt.
Genau, weil letztlich zahlt man das dann in der Zukunft. Irgendwann muss man sanieren.
Ganz genau, richtig, genau. Und ich habe damals sogar, bin ja manuell, das ist ja alles, sind ja alles noch Papierunterlagen, das gibt's ja alles nicht als Daten. Ich bin damals sogar bis 1995, glaube ich, zurückgegangen. Und es war damals schon so, dass man auf den Ergebnishaushalt eigentlich nicht wirklich Wert gelegt hat. Man hat sich nicht wirklich mit der Substanzwertentwicklung befasst. Und da ist Baden übrigens aber auch in guter Gesellschaft. Also ich kenne keine Gemeinde, die wirklich auf ihre Gesamtsubstanz schaut. Die meisten sind eben sehr stark immer noch in der Finanzlogistik verhaftet. Also habe ich Geld am Konto, geht's mir gut. Und das reicht natürlich nicht. Also dieser Blick greift einfach zu kurz.
Ja, vielleicht für unsere Zuhörenden also nochmal ein bisschen konkretisierend. Was sind denn so die Vermögenswerte in Baden?
Ja, also natürlich ein Vermögenswert ist natürlich schon das Geld. Zunächst einmal, klar. Also das Geld, das man sozusagen auf Konten und Sparbüchern liegen hat, das ist natürlich schon ein Vermögenswert. Nur der spielt in Baden, glaube ich, so wie in allen Gemeinden, liegt der in der Größenordnung von etwa 5% des Gesamten. Also 95% sieht man nicht, wenn man nur aufs Geld schaut. Fast in Baden, jetzt wenn ich mal kurz wieder die Sehhilfe bemühen darf, um auf meine Liste schauen zu können. Also in Baden haben wir beispielsweise 214 Millionen Anlagevermögen. Und 234 ist das Gesamtvermögen. Also das kann man sich im Kopf jetzt schon ganz schön ausrechnen. Also rund knapp 90% des gesamten Vermögens ist Anlagevermögen. Das sind also dann tatsächlich Grundstücke, Gebäude, da gehört jetzt alles dazu, was nicht in der Immobiliengesellschaft ist, also das Strandbad, das Rathaus. Weiß ich gar nicht, beim Rathaus, das glaube ich könnte wieder in der Gesellschaft sein. Das ist in Baden auch ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, das hängt von jedem Objekt ab. Aber grundsätzlich eben Grundstücke, Gebäude und natürlich, was man nicht unterschätzen darf, das Anlagevermögen, das man nicht sieht. Also Kanalleitungen, Wasserleitungen, alles, was unter der Erde liegt, die Infrastruktur, die Struktur, die sozusagen unterhalb der Oberfläche ist und natürlich auch die Straßen und die Gehsteige, die die Gemeinde zu erhalten hat, die machen solche Substanzwerte aus.
Das ist schon ein gutes Stichwort, weil genau die Infrastruktur ist auch etwas, was für den Ergebnishaushalt, also die laufende Gebarung der Gemeinde, besonders relevant ist. Und da könnten wir jetzt auch ein bisschen darauf eingehen, vielleicht wo in Baden Besonderheiten sind, weil wir sind ja Bezirkshauptstadt und müssen dadurch eine gewisse Infrastruktur gewährleisten. Wir sind die größte Tourismusgemeinde in Niederösterreich und haben natürlich ein entsprechendes Kulturangebot oder auch das Strandbad, was du schon angesprochen hast, die Stadtgärtnerei. Und nicht zuletzt leisten wir uns ja auch eine eigene Stadtpolizei. Wo siehst denn du so die wichtigsten Punkte aus unserer laufenden Gebarung, die du uns mitgeben möchtest?
Ja, du hast das eigentlich schon aufgezählt. Also dort spielt die Musik. Ne? Also bei der Polizei, beim Theater, beim Strandbad, dort spielt die Musik. Wenn man diese Posten zusammenzählt, die du da gerade aufgezählt hast, gehe ich jetzt, ohne dass ich das genau nachgerechnet habe, aber ich würde mal sagen, das sind einmal 60-70% der Ausgaben, die Gemeinde dazu leisten hat. Wobei man natürlich immer wieder ein bisschen unterscheiden muss, reden wir von Ausgaben oder Zuschussbedarf. Also ich persönlich rede ja am liebsten immer vom Haushaltsabgang. Also dass man eben beim Strandbad ist ein schönes Beispiel, das hat ja auch Einnahmen, aber es ist allen klar, dass natürlich die Einnahmen nicht die Ausgaben decken werden. Das ist ja auch nicht die Aufgabe eines städtischen Bades, dass es hier sozusagen eine Rendite abwirft. Es ist immer klar, dass solche Einrichtungen dem Gemeinwohl dienen und einen gewissen Zuschuss benötigen. Aber natürlich muss man, wenn man nachhaltig wirtschaften möchte, trotzdem darauf achten, dass halt die Summe der Zuschüsse nicht jene Größe übersteigt, die man für Zuschüsse zur Verfügung hat. Und das sind nun mal die Steuereinnahmen. Die Gemeinden bekommen ja aus dem Finanzausgleich Anteile am Ertrag der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer, die ja der Bund einhebt, die wir auch jeden Tag bezahlen, wenn wir einkaufen gehen und auf unseren Lohnzettel schauen, dann sehen wir ja, was wir an den Staat abführen. Und das läuft über einen komplizierten Verteilschlüssel dann letztendlich bei jeder Gemeinde wieder rein. Und diese Mittel sind ja sozusagen die Zuschussmittel. Das ist das, die bekommt die Gemeinde ja nicht zweckgebunden, sondern zur Erfüllung ihrer Aufgaben und darf dann im Rahmen der gesetzlichen Gemeindeautonomie dann entscheiden, wie sie diese Mittel einsetzt. Und so würde dann auch ein nachhaltiger Haushalt ausschauen, dass man halt hergeht und sagt, ich nehme jedes einzelne Projekt, bilde wieder einen Ergebnishaushalt, also eine Gewinn- und Verlustkennzahl, beispielsweise des Strandbads. Wobei es ja nichts Schlechtes ist, wenn da jetzt ein Verlust steht, aber es wäre wichtig zu wissen, wie hoch ist er. Und die Summe aller meiner Verluste, die darf halt dann die Steuereinnahmen nicht überschreiten. Und das ist ja tatsächlich hier in Baden nicht gegeben. Also da macht man meines Wissens bis heute solche Rechnungen auch nicht wirklich genau. Auch da ist Baden in guter Gesellschaft, machen kaum Gemeinden, dass sie Folgekosten- und Betriebswirtschaftlichkeitsrechnungen machen. Wenn man das machen würde, wüsste man dann aber auch besser, wo man sparen kann.
Generell, weil du ja jetzt ein paar Positionen aufgezählt hast, die zu unserem Vermögen zählen, glaube ich, muss man ja ein bisschen unterscheiden zwischen Dingen, die halt Einrichtungen zur Daseinsvorsorge zum Beispiel sind, wie eben der Kanal oder die Straßen und andere Vermögensgegenstände wie Immobilien, die man ja dann vielleicht auch veräußern könnte. Wie würdest du da unterscheiden wollen in Kennzahlen auch?
Naja, du sprichst etwas Interessantes an, das ich in vielen Gemeinden höre, dass man so pointiert formuliert sagt, naja, was bringt mir das überhaupt, diese Vermögenskennzahlen aufzustellen? Einen Kanal oder eine Straße kann ich ja nicht verkaufen. Also das ist ein Argument, das man gerne bringt. Und da muss man halt unterscheiden. Es geht ja bei diesen Vermögensaufstellungen nicht darum, festzustellen, was man verkaufen kann, sondern es geht ja darum, festzustellen, brauche ich, damit ich einen nachhaltigen Haushalt habe, damit das, was ich heute in der Gemeinde tue, auch in 10 Jahren noch möglich ist. Und dafür sind ja diese Kennzahlen gut. Also diese sozusagen so eine Art Ertragswertanalyse, wie man das in privatwirtschaftlichen Unternehmen macht, dass man sich überlegt, was ist mein Wiederverkaufswert? Das braucht die Gemeinde ja tatsächlich nicht. Aber trotzdem muss die Gemeinde wissen, wie viel ihre Vermögen wert sind, eben auch die, die sie nicht verkaufen kann, weil daraus ja wieder eine weitere wichtige Kennzahl generiert wird, nämlich die Abschreibung. Jetzt wird das schon ein bisschen speziell, aber ich denke, man kann sich das schon vorstellen, auch wieder beim Einfamilienhaus angekommen in diesem Vergleich, wenn ich mein Haus baue und neu sozusagen errichte, dann kostet das natürlich zunächst Geld, das macht mir der Baumeister ja nicht umsonst, aber trotzdem habe ich ja nichts verloren. Ich selbst bin ja dadurch nicht ärmer geworden. Ich habe dann zwar weniger Geld, aber ich habe dafür ein Haus. Und genau das ist ja die Aussage der Bilanz. Also wenn ich investiere, habe keine Ausgabe. Und das ist wirklich so. Das ist auch im Haushaltsrecht der Gemeinden so verankert. Eine Investition ist keine Ausgabe. Das kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn wir uns noch über den Ergebnishaushalt ein bisschen unterhalten. Aber das ist zum Beispiel kein Schritt zur Haushaltssanierung, Investitionen einzusparen. Das ist es einfach nicht, weil man spart damit nichts. Wenn ich investiere, werde ich nicht ärmer. Ich habe weniger Geld, aber dafür mehr Haus sozusagen. Dann, trotzdem natürlich muss man berücksichtigen, und dafür hat man eben diese Bilanzen und diese Gewinn- und Verlustrechnungen, dass natürlich dieser Vermögensgegenstand, den ich mir angeschafft habe, nicht ewig hält. Natürlich verfällt das Ganze im Laufe der Zeit. Irgendwann einmal in 20, 30, 40 Jahren ist dann der Kanal, wenn ich ihn gebaut habe, genauso wie mein Einfamilienhaus, irgendwann einmal kaputt. Und das berücksichtigt man dann in weiterer Folge über die sogenannte Nutzungsdauer. Also man legt halt einfach fest, wie lange hält das Ding, wenn ich eine Straße neu baue. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt im Gesetz drinnen steht, aber es sind halt dann zum Beispiel mindestens 30 Jahre Nutzungsdauer. Bei Wohnhäusern ist es vom Gesetz her beispielsweise 66 Jahre. Und dann dividiert man diesen Anschaffungswert durch die Nutzungsdauer. Und dann hat man die sogenannte Abschreibung. Und das ist nichts anderes als die Ausgabe der Investition. Also man konsumiert das Haus ja nicht sofort. Wenn ich einen Kindergarten baue, ist ja nicht der im nächsten Jahr schon kaputt. Deswegen berücksichtigt die Bilanz genau diese Tatsache und schreibt die Errichtungskosten des Kindergartens eben nicht als Ausgabe in den Haushalt, sondern eben nur als sozusagen als Transformation. Ich stell mir das immer so ein bisschen aus der Physik vor. Ne? Also Wasser kann ja auch flüssig, es kann eisförmig, es kann Dampf sein, und genauso ist es mit Vermögen. Ne? Vermögen kann Geld sein, es kann aber auch Haus sein, es kann Grundstück sein. Es kann auch zum Beispiel eine Forderung sein. Ne? Also wenn die Gemeinde einen Kanalgebührenbescheid ausstellt und der ist noch nicht bezahlt, dann ist das auch schon ein Vermögen. Also der Rechtsanspruch ist auch ein Vermögen. Man sollte natürlich nicht zu viele Vermögenswerte haben, die nur aus Rechtsansprüchen besteht, weil davon kann man sich dann am Ende des Tages auch nichts kaufen. Aber grundsätzlich sind das die Vermögenswerte, die man berücksichtigt. Und genauso funktioniert das hier auch. Und mit dieser Abschreibung, um jetzt diesen komplizierten Exkurs vielleicht abzuschließen, habe ich eine sehr wichtige Kennzahl, auch wenn ich das Vermögen nicht verkaufen kann, nämlich ich habe mein künftiges Investitionserfordernis. Das ist der Betrag, den ich mindestens brauche in jedem Jahr, in jedem künftigen Jahr, um meine Infrastruktur zu erhalten. Und wenn ich den dann nicht mehr aufbringen kann, weil meine laufenden Kosten, also Personalkosten und ähnliche Dinge, zu hoch sind, dann bin ich in meinem Haushalt nicht nachhaltig. Und vielleicht schließt sich jetzt auch schon gedanklich ein bisschen der Kreis, das hat alles nichts mit Schulden zu tun, sondern man sieht ja genau, dass das Problem eines Haushaltes dann entsteht, wenn ich mir meine Infrastruktur künftig nicht mehr im Erhalt leisten kann. Und das ist tatsächlich eher die schwierige Seite, die auch im Baden vorliegt, weil das drückt der Ergebnishaushalt aus, der negativ ist.
Da kann man aber vielleicht noch dazu fügen, dass es ja dann auch klar ist, dass man nicht eine Investition zwangsläufig nur aus dem laufenden stemmen muss sozusagen, weil sie wirkt ja langfristig und ganz schreibt genau. Sich ab, und man kann sie daher auch ganz längerfristig genau. Finanzieren. Ne?
Ja, ganz genau. Also man kann das Blatt so formulieren, dadurch, dass aufgrund der Tatsache, dass Investitionen keine Ausgaben sind, kann ich Investitionen grundsätzlich auch zu 100% fremdfinanzieren. Da spricht an sich nichts dagegen, aber nur unter einer Bedingung. Man muss wirklich klar und ehrlich und realistisch sagen können, dass ich mir die Folgekosten leisten kann. Das heißt, die Personalkosten, die das neue Gebäude hat, die Energiekosten und, ganz wichtig, die Kosten der Investition, die Abschreibung sind. Wenn ich mir alle künftigen Abschreibungen leisten kann, dann kann ich die Kosten der Ersterrichtung, also die Auszahlungen, die man braucht, um die Ersterrichtung zu machen, ohne Bedenken auf Schulden finanzieren. Und wie funktioniert das aber in den Gemeinden? Diskutieren wir da über Folgekosten? Also ich kenne keine. In allen Gemeinden wird ausschließlich über die Errichtung diskutiert. Es wird ausschließlich darüber diskutiert, wie schlimm das jetzt ist, wenn man, was war in Baden das prominenteste Projekt? Das Parkhaus, glaube ich, in der Breitnerstraße. Es wird ausschließlich darüber diskutiert, wie viel Schulden man für die erste Errichtung aufnimmt, was aus betriebswirtschaftlicher Sicht vollkommen irrelevant ist. Relevant ist ausschließlich, kann ich mir die Zukunft leisten, die mir diese Investition sozusagen einträgt. Und die besteht eben aus den laufenden Betriebskosten und natürlich der Abschreibung. Die Abschreibung über die Nutzungsdauer, das sind die Kosten der Investition.
In so einem Fall sollte es sich ja idealerweise dann auch selber finanzieren, auch wenn es vielleicht jetzt noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt.
Richtig, genau. Das ist natürlich schön, weil dann hat man ein Ertragsobjekt. Und wenn nicht, dann muss man halt mit diesem Abgang, mit diesem jährlichen Abgang, die Summe aller jährlichen Abgänge der Gemeinde, dürfen die Steuereinnahmen nicht überschreiten und dann habe ich einen gesunden Haushalt.
Jetzt haben wir aber auch schon ein bisschen eben über die laufenden Einnahmen und Ausgaben gesprochen, dass man sich vielleicht eine Dimension ein bisschen vorstellen kann. Baden ist eine relativ große Gemeinde, wir haben also einen Haushalt von ungefähr 100 Millionen Euro mit einerseits Aufgaben der Daseinsvorsorge, die wir auf jeden Fall erfüllen müssen. Da gehören natürlich eben Abfall, Wasserversorgung, aber auch die Kindergärten zum Beispiel dazu, diverse Umlagen ans Land, die wir zahlen für die Krankenanstalten zum Beispiel. Aber eben auch einiges, wo wir Ausgaben haben, die darüber hinausgehen. Erwähnt haben wir schon die Stadtpolizei oder eben kulturelle Einrichtungen und so weiter. Siehst du eigentlich, und da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass ja da mit einer gewissen Dramatik momentan darüber gesprochen wird, siehst du irgendwo gefährdet, dass wir die wesentlichen Aufgaben in der Gemeinde leisten können aus den laufenden Einnahmen?
Nein, also akut wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht funktionieren soll. Also wir sind gerade dabei, uns ein bisschen reinzuarbeiten in die Hausaufgaben. So formuliere ich es eigentlich auch immer bei den meisten Gemeinden. Man hat natürlich Hausaufgaben und man hat, wie ich gerade an dem alten Rechnungsabschluss gezeigt habe, schon durchaus auch sehr weit zurückgehende, also wirklich über Jahrzehnte hinweg zurückgehende Hausaufgaben. Und das können wir vorsichtig vielleicht auch Strukturprobleme dazu sagen. Kein Thema. Aber ich sehe jetzt ehrlich nicht, wie aufgrund vor allem eben dieser guten Vermögenskennzahlen und dadurch entsteht ja auch eine entsprechende Bonität, eine entsprechende Kreditwürdigkeit am Markt. Also vorausgesetzt, man redet sich jetzt nicht künstlich schlecht in der Öffentlichkeit. Also da sehe ich jetzt nicht, warum sozusagen der aktuelle laufende Betrieb jetzt akut gefährdet sein soll. Zweifelsohne ist es so, dass man halt Hausaufgaben hat und es auch das ist vielleicht die unangenehme Nachricht, einen Haushalt wirklich nachhaltig zu sein, wird immer irgendjemand wehtun. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt vielleicht aus meiner ursprünglichen Rolle, meiner heutigen Rolle hier als Experte kurz abweiche und ein kleines Promotional aus meiner aktiven Zeit. Also ich hatte ja damals dem Bürgermeister Staska vorgeschlagen, dass wir ein sehr radikales Sanierungspaket schnüren und einfach eine Gemeindebefragung machen, also auf die Bevölkerung abstimmen lassen und einfach sagen, schaut's her, das ist die Lage, ganz ehrlich, ganz offen, transparent, das sind die Konsequenzen, die wir ziehen müssen. Je schneller wir es tun, desto besser, schneller sind wir durch. Aber das bedeutet, dass diese oder jene Einschnitte zu tätigen sind, die natürlich den Betroffenen dann nicht gefallen können. Das ist ja ganz klar. Wenn ich irgendwas kürze, also sprich jemandem etwas wegnehme, dann wird das natürlich nicht ungeteilte Zustimmung haben können. Und dann legt man das halt der Bevölkerung vor. Und wenn die Bevölkerung ist ja letztendlich auch vom Gesetz her der Souverän der Gemeinde, wenn die denn dann zustimmen, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht okay. Dann macht man es halt nicht. Dann ist aber klar, dass man halt dann auch mit einem gewissen Schuldenstand leben wird müssen. Das ist halt sozusagen, ich finde die Idee bis heute noch nicht ganz unsmart. Ne? Also vor allem, wenn man Hausaufgaben zu erledigen hat, die natürlich gewisse Ärgernisse oder sagen wir so bestimmte Gruppen nicht gefallen wird. Aber wie gesagt, ich bin natürlich heute nicht mehr in der Rolle, solche Ratschläge zu geben. Das müssen natürlich die jeweils Verantwortlichen jetzt in der Gemeinde selbst wissen. Aber grundsätzlich, ich sehe nicht, dass hier sozusagen der aktuelle Betrieb gefährdet ist. Es ist einfach nur wichtig, dass man mit den Hausaufgaben beginnt und jetzt nicht sozusagen in dem stecken bleibt, in dem wir uns derzeit befinden, nämlich im Schlechtreden.
Ja, es ist natürlich auch eine Zeitkomponente. Der jetzige Voranschlag enthält ja auch schon eine mittelfristige Planung, die durchaus Sanierungsschritte vorsieht. Und ich möchte ganz kurz vielleicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige Zuhörende, die in Vereinen tätig sind zum Beispiel, davon auch betroffen sind und vielleicht nicht ganz orientiert sind, was da los ist. Wir haben derzeit auch eine Kreditsperre. Vielleicht kannst du uns da kurz einen Einblick geben, worum es sich da handelt.
Naja, die Kreditsperre ist ja ein haushaltsrechtliches Instrument, um sicherheitshalber bestimmte Ausgaben zurückzuhalten, wenn die Einnahmen nicht entsprechend den Erwartungen sind. Das heißt, man legt im Gemeinderatsbeschluss fest, dass man jede Haushaltsstelle, also vor allem jene, wo halt die Ausgaben verankert sind, nur zu einem gewissen Prozentsatz ausschöpfen darf. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, bis jetzt immer 90%. Also 90% darf man ausschöpfen, 10% ist Kreditsperre. Und das ist jetzt tatsächlich im aktuellen Voranschlag ja voriges Jahr noch beschlossen worden, dass die Kreditsperre jetzt 40% beträgt. Das heißt, es dürfen grundsätzlich mal nur 60% der veranschlagten Ausgaben getätigt werden. Und das sorgt dafür, dass, wenn eben die Einnahmen nicht entsprechend den Erwartungen sind, die Gemeinde nicht in eine Finanzierungslücke hineinläuft. Bringt aber natürlich auf der anderen Seite natürlich bei denen, die möglicherweise auch von Zuwendungen betroffen sind oder betroffen, sagen wir mal, die das auch wirklich brauchen, natürlich eine gewisse Planungsunsicherheit. Also ich habe das ja tatsächlich auch bei meinem eigenen kleinen Sportverein jetzt erlebt, dass wir eigentlich überhaupt nichts gehört haben und plötzlich ist halt nur mehr 60% der im Mai zu erwartenden Förderung der Gemeinde am Konto. Ist jetzt inhaltlich grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es wäre natürlich nicht unspannend gewesen, das vorher zu erfahren, denn auch natürlich selbst kleine Vereine wie der meinige wollen ja eigentlich planen und sie wollen wissen. Und wenn es heißt, ja, es ist halt jetzt einfach weniger, weil die Gemeinde nicht mehr Geld hat, dann wird man hoffentlich in aller Regel auch damit leben können, aber wissen sollte man es halt im Vorhinein, weil dann schaue ich ja vielleicht auch selbst, dass ich nicht so viel Geld ausgebe und mit der geringeren Unterstützung das seitens der Stadt auch zurechtkomme.
Wir können also grundsätzlich wohl schon davon ausgehen, dass auch der restliche Betrag dann noch bezahlt wird, aber es ist eine Art Notbremse vorgesehen und man wird sehen.
Richtig, genau. Und es braucht grundsätzlich ja auch einen Gemeinderatsbeschluss dafür. So steht das ja auch in dieser Verordnung drin. Es steht lediglich drin, dass in begründeten Extremfällen Bürgermeister, also jetzt unsere Bürgermeisterin, da auch sozusagen alleine über diese Kreditsperre drüber gehen darf. Aber ich lese diese Haushaltsermächtigung relativ streng. Also da geht es wirklich nur um Ausgaben, die wirklich massive Rechtsfolgen haben. Also ich gehe davon aus, dass alles andere, insbesondere die Vereinssubventionen und solche Sachen, die ja, so wie man so sagt, klassische Ermessensausgaben sind, also die Gemeinde muss das ja nicht machen. Es gibt kein Gesetz, das die Gemeinde zwingt, Sportvereine oder andere Vereine, gemeinnützige Vereine zu unterstützen. Das tut die Gemeinde freiwillig im Sinne der Wahrnehmung ihrer Gemeinwohlaufgaben. Und da gehe ich schon davon aus, dass das tatsächlich vom Gemeinderat dann zu beschließen ist, dass man die 40% auch auszahlt. Und das wird halt dann im Herbst irgendwann sein.
Jetzt haben wir sozusagen aufs Vermögen geschaut. Da sehen wir, da stehen wir eigentlich vergleichsweise sehr gut da. Wir haben sehr hohe Vermögenswerte und eine relativ moderate Schuldenquote, kann man sagen. Wir haben über den Ergebnishaushalt gesprochen, also die laufenden Ein- und Ausgaben, wo wir einen gewissen Sanierungsbedarf sehen. Es ist ja auch schon das KDZ beauftragt worden, da auch Vorschläge zu machen. Das wird sicher auch noch ganz interessant werden im laufenden Jahr, in welche Richtung die Stadtregierung da gehen wird, für den Voranschlag nächstes Jahr vor allem. Wir könnten jetzt noch ganz kurz zur Abrundung auch auf die Einnahmenseite schauen. Ja, man muss sagen, wir befinden uns im dritten Jahr der Rezession. Das drückt natürlich die Einnahmen, die wir aus den Steueranteilen bekommen. Wir hatten eine hohe Inflation, das hat die Kosten angehoben, das wird uns aber bleiben. Ne? Personalkosten, Baukosten und so weiter bleiben natürlich auf einem gewissen hohen Niveau. Aber wir haben auch noch eigene Schrauben, woran wir drehen können. Wir haben ja zuletzt einige Gebührenerhöhungen gesehen. Ist das aus deiner Sicht, sind das schon geeignete Maßnahmen? Siehst du da noch andere Dinge, die man vielleicht überlegen sollte, wie man auf der Einnahmenseite noch etwas tun könnte?
Ja, also auf jeden Fall, das mit den Gebühren ist natürlich immer ein heikles Thema, klar, in jeder Gemeinde. Kaum eine Maßnahme trifft so pauschal wirklich jeden. Ne? Jeder wohnt irgendwo und hat daher entsprechende Gebühren für die Versorgung aus der Gemeindeinfrastruktur zu bezahlen. Aber man muss auch wirklich klar sagen, das Gerücht, das oft entsteht, dass sich die Gemeinde mit Kanalgebühren oder mit Wassergebühren da sozusagen ein Körbelgeld für ihre Bezüglicher macht, das stimmt in der Praxis eigentlich nicht. Also es ist in der Tat eher so, dass insbesondere Kanal, aber meistens auch Wasser eher bezuschusst werden, also sozusagen auch wieder aus dem allgemeinen Steuertopf noch etwas hinzubekommen. Jetzt vielleicht wieder, warum ist das dann überhaupt entstanden, so diese Unterstellung, dass sich die Gemeinde da ein Körpergeld macht? Ja, das hängt eben wieder mit dem historischen Haushaltsrecht zusammen. Man hat eben früher ausschließlich die Kreditfinanzierung als eine Ausgabe gesehen. Und wie wir ja schon vorher im Theorieteil sozusagen erörtert haben, sind nun mal Kreditrückzahlungen keine Ausgaben, weil das ja genauso nur Vermögensverschiebungen sind, die uns weder reicher noch ärmer machen. Also vor allem auf der Eigenkapitalseite weder reicher noch ärmer machen. Tatsächlich müsste man immer die Abschreibungen berücksichtigen. Und wenn man die Abschreibungen berücksichtigt, erzeugt das insbesondere in Gemeinden, die eben nicht so viele Schulden haben wie Baden, eigentlich eine höhere Ausgabenzahl. Also mit anderen Worten, wenn man nur die Kreditrückzahlungen berücksichtigt anstelle der Abschreibungen, dann hat man eigentlich zu gute Werte. Wenn man die sich dann in den Haushalt reinschaut und sich eben die Kosten und die Ausgaben des Kanals oder der Wasserversorgung ansieht. Man hat eigentlich zu gute Werte dort drinnen stehen. Und wenn das sozusagen jetzt rein theoretisch an der entsprechenden Stelle ein Gewinn steht, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass gerade bei diesen extrem infrastrukturlastigen Leistungen dieser Gewinn nicht reell ist, sondern aufgrund der Abschreibungen, der tatsächlichen Abschreibungen, also das, was ich künftig wieder aufwenden muss, dass eben der Kanal nicht irgendwann mal leckschleckt und undicht wird oder die Kläranlage nicht mehr funktioniert, die sind viel höher und in der Praxis bedeutet, dass das eigentlich die Gebühren, so wie sie heute bemessen sind, in jedem Fall ausschließlich diesem Zweck zugutekommen und man braucht sich da meistens, also in fast allen Gemeinden, wo ich das auch schon näher nachgerechnet habe, keine Sorgen machen, dass die Gemeinde da ihre Haushaltslöcher flickt. Also in dem Sinn sind Gebührenerhöhungen praktisch immer ein Beitrag zur Kostendeckung und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Aufgabe. Du hast kurz die Inflation angesprochen, das ist ja auch ganz interessant. Also gerade die Inflation ist ja bei Gemeinden liegt ja ganz anders als bei uns. Ne? Also Gemeinden, ich sage immer, sind ja eigentlich Inflationsgewinner. Also sind nicht nur Inflationsverlierer, sondern Inflationsgewinner. Ne? Also wenn wir als einfache Angestellte eines Unternehmens jetzt mit 10% Kostensteigerung konfrontiert sind im Supermarkt, dann haben wir nicht automatisch 10% mehr am Gehaltszettel stehen. Also Gewerkschaften bemühen sich natürlich, das möglichst auszugleichen, aber es ist halt in der Realität nicht immer so. Bei Gemeinden ist das schon so, also zumindest was die Steuereinnahmen betrifft, weil die natürlich ja über den Finanzausgleich prozentuell sind. Das heißt, je höher die Inflation, desto schneller steigen natürlich auch auf dieser Seite oder bei diesem Teil die Einnahmen der Gemeinde. Also so gesehen sind Gemeinden von der Inflation jetzt nicht ganz so stark betroffen, wie man vielleicht meint. Es ist natürlich auch hier wieder so ähnlich, wenn man die Schulden ein bisschen überzeichnet und übertreibt, ist es auch hier die Belastungen der Inflation. Ja, natürlich, niemand will gerade bei so großen Ausgabenposten wie dem Personal jetzt plötzlich 10% mehr ins Budget reinstellen müssen. Aber man muss auch schon wirklich dazu sagen, dass auch die Einnahmen gerade beim Steuerausgleich, also beim Finanzausgleich, enorm gestiegen sind. Also ich habe das von 1992 an beobachte ich das und da haben wir schon mittlerweile sind wir bei 50% mehr Einnahmen, die Gemeinden lukrieren als vor 30 Jahren und die Inflation in der Zeit war, glaube ich, 35%. Also von daher ist es ja durchaus so, dass die Gemeinden da sozusagen von selbst den Inflationsausgleich bekommen. Naja, und was sozusagen noch zu hebende Mehreinnahmen betrifft, naja, das ist halt letztendlich eine politische Entscheidung. Ne? Also man kann natürlich sicher hergehen und beispielsweise gerade im Bereich der Wohnungen mehr auf marktkonforme Mieten gehen. Auch das natürlich muss man politisch wollen, es ist klar. Ne? Die Gemeindewohnungsvermietung ist vom Gegenstand her natürlich, hat auch einen Gemeinwohl, um nicht zu sagen einen Sozialaspekt. Dementsprechend sind viele Mieten halt einfach nicht marktüblich, sondern durchaus drunter. Manche schon, also manche werden sich jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, aber meine Miete ist mehr als marktkonform, das stimmt, aber gilt eben nicht für alle Gemeindewohnungen. Also ich würde schätzen, mindestens die Hälfte der Gemeindewohnungen sind deutlich unter Marktwert vermietet, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man da sozusagen den Auftrag erteilt an die Handelnden, da mehr darauf zu schauen, dass man da in eine Marktnähe kommt bei der Vermietung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, muss man halt politisch wollen. Und das Gleiche gilt halt bei allen anderen Einrichtungen. Also hier wäre natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung von allen Einrichtungen, von den Bädern bis ich weiß nicht wohin, einfach notwendig. Und dann kann man halt entscheiden, welche Leistung man vielleicht doch eher an die Kostendeckung heranbringt, indem man die entsprechenden Tarife erhöht oder halt entsprechend so belässt und dann lebt man halt mit dem Zuschussbedarf.
Also man sieht schon, das ist eine unglaubliche Arbeit im Detail. zu sanieren. Man muss sicher auf die Wesentlichkeit auch sehr stark schauen. Ne? Man kann billige Punkte machen mit Maßnahmen, die vielleicht sehr öffentlichkeitswirksam sind. Aber man muss sich sicher gut überlegen, was tatsächlich etwas bringt. Und da möchte ich nochmal ganz kurz zu den Investitionen zurückkommen, weil Investitionen können ja auch in der Zukunft Kosten einsparen helfen, zum Beispiel Energiekosten oder auch, dass man Förderungen abholt, was ja bei der letzten Bundesregierung gab es ja einiges an Förderungen abzuholen. Wie siehst du denn diesen Aspekt? Ist uns da was gelungen in Baden?
Also gelungen müsst ihr eigentlich fast besser wissen, weil wie gesagt, als Experte, der mittlerweile in vielen Gemeinden unterwegs ist, bin ich jetzt nicht mehr so im Detail in Baden verhaftet, aber ich denke schon, dass man generell sagen kann, dass Investitionen eigentlich immer die Nachhaltigkeit der Zukunft darstellen, vorausgesetzt man investiert nicht in die Vergangenheit. Aber da ist es vielleicht wirklich wichtig, gerade wenn man von ökologischen Investitionen spricht, also PV-Anlagen oder ähnliche Dinge, nachhaltige Mobilität, dass man sich ein bisschen von diesem sklavischen Gedanken befreit, das kostet nur Geld und wir tun dafür eine heile, schöne Welt jetzt investieren. Das ist längst nicht mehr so. Und das wäre auch in der Vergangenheit nicht möglich gewesen, überhaupt irgendeine Art von Fortschritt zu erzielen. Es würde heute weder Benzinautos noch Atomkraft geben, wenn man damals so argumentiert hätte, wie man heute bei den ökologischen Technologien argumentiert, nämlich das kostet nur Geld. Ja, ein berühmtes Beispiel ist, die erste Eisenbahn gebaut werden hätte sollen, hat der Kaiser Ferdinand gesagt, ja, wozu brauchen wir das? Wir haben eher Postkutsche einmal die Woche nach Prag und da sitzt keiner drin. Dann, also, wenn man natürlich mit dieser Haltung an kommunale Infrastruktur rangeht, dann wird man nicht recht in die Zukunft kommen. Dann, also im Prinzip sind wir heute gerade mit den ökologischen Investitionen längst so weit, dass wenn man sie eben nachhaltig rechnet, also sprich nicht heute, nur auf das Konto schaut, sondern wieder Folgekostenrechnung, die Zukunft betrachtet, dass wir längst im Bereich der Ertragsprojekte sind und eigentlich man sagen sollte, man kann es sich auch wirtschaftlich nicht mehr leisten, auf konventionelle, alte, öl- und atombasierte Technologien sozusagen alles aufzubauen, sondern man muss in die eigene Unabhängigkeit und in die eigene Wirtschaftlichkeit investieren, indem man solche ökologischen Projekte, vor allem im Bereich der Energie und der Mobilität, fördert.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlichen Deep Dive gemacht. Alle können jetzt einmal durchatmen nach dieser Tour de Force zu den Zahlen in Baden. Vielleicht kurz zum Abschluss. Gibt es Grund für Optimismus? Ist Baden noch zu retten? Und wenn ja, was ist dein Appell an uns?
Ja, also auf jeden Fall. Natürlich ist Baden zu retten. Also da lohnt wirklich ein Blick über den Tellerrand und eben, man muss ja das nicht alles so tiefgehend betrachten, wie ich das gerne mache mit Statistiken. Aber wenn ich mir eben anschaue, dass wir unter den Bezirkshauptstädten die 5. beste Schuldensquote haben, also die 5. niedrigste und also in Summe noch über 30 Städte dieser Größenordnung hinter uns liegen, dann alleine der Vergleich sollte irgendwie allen zumindest zu denken geben. Weil wenn wir so katastrophal dastehen, wie das jetzt vereinzelt versucht wird darzustellen, dann müsste eigentlich der Rest von Österreich längst vor dem Konkursrichter stehen und das ist nun mal so nicht. Also natürlich ist Baden zu retten. Wir sind grundsätzlich von der Substanz her vor allem sehr gut ausgestellt. Das ist sozusagen unser Asset, auf dem wir aufbauen können und auf dem wir natürlich dann unsere Hausaufgaben machen können. Natürlich, der Ergebnishaushalt muss, wenn wir die nächsten 30 Jahre gut erfolgreich sein wollen, der muss natürlich schon deutlich in eine andere Richtung gehen, als das die letzten 40 Jahre der Fall war. Aber wir haben, und natürlich, es wird auch immer, sagen wir mal schon vorsichtig, die Zeit immer knapper. Also man muss halt wirklich auch in der Politik vielleicht nicht nur bis zur nächsten Wahl denken. Das ist halt so immer mein Appell jetzt als der nicht mehr Politiker ist. Aber wenn man das angeht, dann haben wir keinen Grund zur Klage und können durchaus optimistisch nach vorn schauen.
Also es gibt viel zu tun und in diesem Sinne, herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen, Anregungen und euer Feedback. Welche Themen wollt ihr in unserem Podcast besprochen haben? Worüber wollt ihr Hintergrundinfos oder unsere politische Analyse hören? Schreibt uns einfach ein Mail an baden@gruene.at oder info.baden@gruene.at. Wir sind natürlich auch über Facebook und Instagram als Die Gruenen Baden erreichbar und freuen uns, wenn ihr uns auch dort folgt. Stadt und Stimme könnt ihr wie immer auch auf YouTube ansehen. Dort laden wir euch alle Folgen in voller Länge hoch. Wenn ihr laufend informiert bleiben wollt über die aktuellen Geschehnisse in Baden, grüne Events und Insights aus dem Rathaus, dann schreibt uns einfach ein kurzes Mail mit dem Betreff Newsletter. und ihr erhaltet in regelmäßigem Abstand alles direkt in eurem Posteingang. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, die Glocke aktiviert und ihn positiv bewertet, so ihr das möchtet. Empfehlt ihn gerne weiter und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.